Die Bibel berichtet oft von gläubigen Menschen, die Gott trotz widriger Umstände, trotz Unterdrückung, trotz Verrat oder blutgieriger Feinde dennoch zuweilen sogar mit Schlauheit treu an Gottes Grundsätzen der Wahrheit und Gerechtigkeit festgehalten haben. Der Liederdichter Johann Frank hat uns in dem eingangs gesungenen Lied, übrigens, lieber Vinzenz, das war richtig mit jugendlichem Schwung. Früher war ich das, aber das liegt wahrscheinlich auch an Tradition, Herkunft und Alter, noch mit mehr Bedächtigkeit gewöhnt zu singen. Aber ich bin auch bis zur 5. Strophe zusammen mit euch gekommen. Manchmal wollte der Atem nicht mehr so ganz schnell mithalten. In diesem Lied, schon vor über 300 Jahren ist es entstanden, hat dieser Johann Frank uns ein Geschenk gemacht. Er war damals Rechtsanwalt und Bürgermeister in seinem Ort und hat aus der Melodie eines Klageliedes, so war das damals, ein Freudenlied gemacht. Er hat es umgewandelt, ein Klagelied in ein Freudenlied. Und diese Kunst hat er offensichtlich von den Psalmdichtern übernommen. Die Psalmen sind bekanntlich das Gebetbuch und das Liederbuch, aus dem auch Jesus und die Apostel gesungen und gebetet haben. Damit komme ich zu unserem Psalm, den ich heute aus Psalm 137 mit euch zusammen lese. Psalm 137. Überschrift hier in der Lutherbibel: Klage der Gefangenen zu Babel. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande. Denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Zion. Wie könnten wir des Herrn Lied singen in fremden Lande? Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. Herr, vergiss den Söhnen Edom nicht, was sie sagten am Tage Jerusalems. Reißt nieder, bis auf den Grund. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast, wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Ein Rachepsalm mit Gewalt. Und das soll ein Predigttext werden. Manchmal hat meine Frau am Freitagabend den Wunsch: Ach, lieber Mann, lies noch etwas Schönes aus der Bibel. Die möchte immer was Schönes hören. Ich habe sie einmal geärgert, absichtlich. Da habe ich solch einen Rachepsalm extra gelesen. Na ja, da habe ich nun nicht gerade die dankbare Freude mitgeerntet. Aber Ehemänner sind ja manchmal unberechenbar. So bin ich es auch heute hier mit diesem Rachepsalm. Wie gehen wir damit um? In der Praxis ist es sehr einfach. Man ignoriert es. So etwas liest man nicht im Gottesdienst. Aber das geht nicht mehr. Es steht nun mal hier so und ich habe mich dafür entschieden, mit euch zusammen diesen Psalm einmal zu lesen. Es ist Gottes Wort in der jüdischen Tradition, man höre und staune, da wird dieser Psalm sogar bei der Hochzeitsfeier gelesen. Und auch zu den Mahlzeiten rezitiert. Also kommen auch wir nicht umhin, uns mit den Gefühlen der Vergeltung auseinanderzusetzen. Es geht um die Erinnerung, die nicht verblassen soll. Deshalb lautet das Thema der Predigt heute: Nie werden wir vergessen. Es geht aber nicht darum zu definieren, wer und wie Babylon ist. Seitdem so mancher Adventist die Auslegung der alten Adventpioniere wiederholt, glaubt er beim Lesen der drei Engelsbotschaft in Offenbarung 14 zu wissen, wer mit Babylon gemeint ist. Aber mit dem sehr vereinfachten Bild, genauer gesagt Feindbild von Rom und Papsttum, kommen wir hier in diesem Psalm 137 nicht weiter. Hier steht Babylon für jede Form von Unterdrückung, Verhöhnung, Bevormundung, Unheil und Gewalt, gedichtet als Klagelied aus der Perspektive der Gefangenen und Verschleppten. Wer hält uns denn in unserer jeweiligen Lebenssituation gefangen? Mit welcher Gebundenheit hast du es denn zu tun? Soll ich hier negative Begriffe erwähnen? Mag es genügen zu wissen, dass die Namen Babel und Edom in diesem Psalm Decknamen sind. Decknamen für alle unangenehmen und unerträglich scheinenden Lebenssituationen. Mit den Decknamen Babel und Edom setzt man sich nicht zusätzlich unnötigen Gefahren aus, wenn man seinem Kummer und seinem Ärger und seiner Wut mal Luft machen muss. In der Woche hatte ich Anlass, einmal ein Telefongespräch mit meinem lieben aktiven Kollegen zu sprechen, mit meinem Pastor. Und er wusste, in unserem Vertrauensverhältnis kann er mal Luft ablassen. Hat er auch getan. Und er hat ein seelsorgerliches Ohr gefunden, das zugehört hat. Ja, so ein Pastor, der kommt manchmal aus einer Gemeinderatssitzung nach Hause und findet nicht richtig Schlaf. Der hat sich so richtig und, wie ich gehört habe, begründet geärgert. Da muss man doch mal ein Ventil finden. Ja, wie geht man damit um? Ich finde, dieser Psalm hier, der ist so ehrlich. Da sind sogar mal Hass- und Rachegedanken erlaubt, sogar aufgeschrieben. Solche Gefühle und Empfindungen darf man vor Gott aussprechen. Das gehört auch mit zum Beten. Doch etwas Schlimmeres als in Vers 9 wird uns ja wohl kaum einfallen, oder? Nur eins müssen wir wissen. Das, was in Vers 9 steht, das darf nicht das letzte Wort sein. Wie steht es da tatsächlich in der Heiligen Schrift? Und nicht etwa in einem Pressebericht über brutale Ausfälle fanatischer Terroristen. Da steht tatsächlich: Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Das ist sogar jetzt aus meinem frommen Mund herausgekommen. Gewaltsame Rache? Zwar wissen wir, wie Romanschreiber und Filmproduzenten dieses Thema unterhaltsam und spannend verkaufen können. Deshalb lassen wir diesmal lieber den Graf von Monte Cristo oder den Rambo bewusst hinter uns. Aber wie wollen wir nun als Bibelgläubige mit diesem brutalen Segenswort in Vers 9 umgehen? Jemand hat dazu zwei Auslegungsmöglichkeiten vorgeschlagen. Zwei Möglichkeiten, diesen Text auszulegen. Erstens, wir lesen noch mal besser vorher die Verse 2, 3 und 4. Unsere Hafen hängten wir an die Weiden dort im Lande, denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singt dem Herrn, singt uns ein Lied von Zion. Mit dem Weghängen der Harfen demonstrieren die geplagten gläubigen Israeliten ihre Verweigerung. Das machen wir nicht mit. Erinnern? Nein. Sie weigern sich, das Lied der Erinnerung zu singen. Aber schon ist das nächste Problem da. Ohne Erinnerung ist auch das Lied der Hoffnung und der Sehnsucht nach Zion, nach der wahren Heimat, nicht zu haben. Was soll werden, wenn wir solche Lieder der Erinnerung nicht mehr singen, wenn wir sie unseren Kindern nicht mehr vorsingen und ihnen so beibringen? Uns wird ja schon seit 1-2 Jahren ein neues Liederbuch versprochen. Da haben wir wieder eine neue Hürde zu nehmen. Ich wünsche euch dazu viel gutes Gelingen. Was die Melodien betrifft, wenn die neu zu lernen sind. Naja, in Detmold gibt es ja eine Hochschule für Musik. Die umliegenden Gemeinden sind nicht so gesegnet, wie ich das erleben kann. Die sehnsüchtigen Lieder der Adventhoffnung, die viele vor uns im Glauben gesungen haben, in denen sie Trost fanden. In diesem Psalm hier kommt jedoch in den Worten der Gefangenen ein merkwürdiger Widerspruch zum Ausdruck. Einerseits schwören sie, dass sie nicht vergessen wollen. Und andererseits verweigern sie sich der Erinnerung. Ich stelle fest, wir Menschen, auch wir gläubigen Christen, wir sind doch im Grunde immer noch widersprüchliche Wesen. Manchmal gehe ich auch von einem Gottesdienst wieder heim mit Kopfschütteln über erlebte Widersprüche. Die empfinde ich wie eine Ungerechtigkeit, manchmal sogar wie eine Unanständigkeit. Und erst wenn ich zu Hause am Meckern bin, dann weist meine Frau mich wieder schonungslos auf meine eigenen Widersprüche hin, die ich ihr schon demonstriert habe. Und bilde mir noch ein, das habe ich mit gutem Wissen und Gewissen getan. Aber damit wird doch die Sehnsucht und das Heimweh nach einer besseren Welt geschürft, die Jesus für uns bereithält, in welcher Gerechtigkeit herrscht. Wie schwer haben es die verantwortlichen Leiter in den Gemeinden, zum Beispiel, wenn sie anlässlich eines 100-jährigen Gemeindejubiläums sich erinnern sollen, wie Gott seine gläubigen und auch oftmals irrenden Kinder in den vergangenen Jahrzehnten trotz manchen Versagens dennoch geführt und eigentlich wunderbar bewahrt hat. Ja, und dann geht das Suchen und Fragen los. Ja, wer hat denn eine Chronik geschrieben? Wo findet man alte Fotos? Und dann entdeckt man gelegentlich, wie unsere Väter und Mütter und Großväter im Glauben sich geweigert haben, sich vom Gegenwind der Feinde des Evangeliums ablenken zu lassen. Selbst den Tod haben sie nicht als Endgültigkeit gelten lassen. Es ist wichtig, sich zu erinnern, nur wer weiß, woher er kommt, kann auch klar erkennen und entscheiden, wohin er weitergehen will. Ich bin sehr froh darüber, dass ich vor 2 Jahren meine Frau ermutigen konnte und ihr auch wesentlich dabei helfen konnte, ihre Kindheits- und Jugenderinnerung einmal aufzuschreiben. Ich glaube, ich habe euch auch ihr Buch da mal vor einem Jahr vorgestellt. Der eine oder andere hat es wohl auch haben wollen. Aber die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, sind doch sehr bemerkenswert. Dieses Zeugnis des Glaubens, wie Gott ganz wunderbar geführt hat. Ein Adventist sollte, ich sage sogar, müsste eigentlich mindestens ein Buch über Adventgeschichte gekauft und gelesen haben. Sonst bekommt er keine klare Vorstellung von der Zukunft, die vor uns liegt. Und das ist eine herrliche Zukunft. Seitdem ich vor ein paar Jahren ein 600 Seiten dickes Buch über die Adventisten im Nationalsozialismus gelesen habe, wo es bekanntlich ein Gewaltregime gab, da verstehe ich besser, warum wir Adventisten in Deutschland so sind, wie wir sind, wie wir uns erleben. Und das erst recht verstärkt meine Sehnsucht nach der versprochenen Ausgießung des Heiligen Geistes unter dem Bild des Spätregens. Erinnerung und Sehnsucht, das sind die beiden Schwestern, die sich geistig der Gewalt entschlossen entgegenstellen. Das ist eine Möglichkeit der Auslegung. Zweite Möglichkeit. Wir fragen aufgrund des letzten Teils in diesem Rachepsalm nach unserer Einstellung zur Gewalt. Ob es uns gefällt oder nicht, es gibt einige andere Rachepsalmen in dieser Psalmsammlung von insgesamt 150 Psalmen. Es sind Psalm 55 und 59 und besonders Psalm 94, um Beispiele zu nennen. Und wenn ihr heute Nachmittag und heute Abend einmal zum Sabbatschluss nur vielleicht den Psalm 94 zum Lesen euch vornehmt, in all diesen Psalmen geht es immer um widerwärtiges Gegenüber. Also es geht um falsche Brüder oder blutgierige Feinde oder sonstige Unterdrücker. Aber die werden in der Regel nie mit Namen genannt, nicht ganz konkret. Diese Rachepsalmen, man könnte es schöner ausdrücken, es sind wohl auch Vergeltungsgebete, die enden in der Regel mit einem hoffnungsvollen Ausblick und sogar mit einem Gotteslob. Aber nur, und das ist die Ausnahme, dieser Psalm 137 endet so abrupt und so brutal. Wollte der Psalmdichter damals zeigen, ich kann auch anders. Ein Unikat gewissermaßen? Ich glaube kaum. Wenn die anderen Rachepsalmen positiv enden, dann könnte es doch sein, dass dieser Psalm mit Vers 9 gar nicht endet. Schauen wir noch einmal in die Verse 5 und 6. Vergisse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke. Jerusalem vergessen? Jerusalem ist doch der Ort, wo Gott in seinem Heiligtum wohnt. Wenn ich Gott vergesse, wie? Der Psalmdichter hat Gott vergessen? Den Gott des Lebens, den Gott der Hoffnung, und prompt verfällt er in Gewaltfantasien? So verdorre meine rechte Hand. Nun, ich schreibe mit der rechten Hand. Meiner Frau wurde es verboten, mit der linken Hand zu schreiben. Sie ist sonst Linkshänderin. Deshalb habe ich mich schon als Verlobter beim Empfang von Liebesbriefen von ihr darüber gewundert, wie schwer ich es habe, das zu entziffern. Ich war so frech, habe mich sogar darüber beschwert. Aber sie ist mir treu geblieben. Welch ein Wunder. So verdorre meine rechte Hand. Ja, mit der rechten Hand schreiben aber die meisten Menschen. Mit einer verdorrten und gelähmten Hand kann man nicht mehr schreiben. Dann kommt man nicht über den Vers 9 hinaus. Dann klebt die Zunge am Gaumen und der Mund bringt kein Zeugnis des Glaubens und der Hoffnung und der Zuversicht hervor. Nach Vers 9 kommt nur noch das Schweigen in Vers 10. Jetzt schaust du, wo steht Vers 10? Wir sehen den Vers 10 in unserer Bibel nicht, weil das Schweigen keine Buchstaben hat. In diesem Psalm ist alles verdreht. Die Klage gehört zum Singen von Zionsliedern und der Segenswunsch gehört zum Morden. Mord an kleinen Kindern, abartig. Welch krasser Widerspruch zum sechsten Gebot. Du sollst nicht morden, wörtlich. Der Gesetzgeber ist doch der Herr des Lebens. Folgerichtig schenkt er uns Menschen das Gebot des Lebens. Hier wird dieser Vergeltungsruf sogar noch mit einem Wohl dem eingeleitet. Dieses Wort wohl dem, habe ich mal nachgerechnet, kommt insgesamt 19 Mal in den Psalmen vor. Und beim näheren Hinsehen habe ich feststellen müssen, dass diese Segensvokabel jedes Mal von frommen Menschen gebraucht wird. Es ist niemals ein Wort, das direkt aus Gottes Mund so kommt, als Segenswort direkt von Gott, sondern ein Segenswort immer von frommen Dichtern. Und das heißt, diese Verse am Schluss, Vers 8 und Vers 9, sind wohl vom Empfinden und vom Gefühl des Dichters inspiriert worden, nicht unbedingt vom Heiligen Geist. Menschenwerk also. Wenn es am Anfang um das Erinnern geht, nämlich darum, Gott nicht zu vergessen und am Ende nur noch um Babylon, dann gerät sogar der Psalmdichter auf einen Seitenweg oder gar einen Abweg. Wenn nur noch Babylon zum einzigen Bezugspunkt des Denkens wird, dann braucht der religiöse Mensch dieses Feindbild zur Bestätigung seiner Identität. Manchmal identifiziert man sich ja darüber, wogegen man ist. Wie krank ist das? Menschenwerk, das den Blick zum gnädigen Gott versperrt. Wohl wird Gott hier angefleht als der richtende Rachegott. Aber der Herr selber kommt in diesem Psalm gar nicht zu Wort. Mit einer Seligpreisung auf die Gewalt in Vers 9 hat der Gott des Lebens nach meiner Glaubensüberzeugung und Bibelkenntnis nichts zu tun. Und so endet der Psalm mit einem großen Schweigen in dem nicht aufgeschriebenen Vers 10. Soll das so bleiben? Sollten wir hier nicht besser eine Schulaufgabe erkennen und uns daran machen, den Psalm selber mal weiterzuschreiben? Und da überlasse ich euch eurer frommen Fantasie. Nehmt das als Aufgabe. Aber ich gebe auch einen Vorschlag mit. Wir lesen ja zurzeit viel in dem Jeremia. Und da haben wir hoffentlich nicht übersehen, wie er über Babylon denkt und schreibt. Im Jeremia im 29. Kapitel, da hieß es doch in Vers 7, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Seit einiger Zeit kann ich endlich die Einladung annehmen, wöchentlich am Donnerstagmorgen zum Allianzgebetskreis zu kommen. Und da finden sich vielleicht ein halbes Dutzend irgendwo im Wohnzimmer oder in irgendeinem Gemeindezentrum von den verschiedenen Freikirchen in Bielefeld. Verantwortliche Leiter, sie haben alle ein wichtiges Bedürfnis auf dem Herzen. Nachdem wir ein Bibelwort gelesen haben, beten wir dafür, dass Jesus Christus in dieser großen Stadt bekannt wird, dass sein Zeugnis vernommen wird. Das ist das ganze Anliegen. Und ich kann von Herzen dabei mitmachen. Wer für den Andersdenkenden und den Bösehandelnden betet, bringt ihn im Fürbittegebet direkt vor den Thron des allmächtigen Gottes. Ob er dort einen Freispruch oder eine endgültige Verurteilung erfährt, das können wir getrost unserem gnädigen und gerechten Gott überlassen. Ich habe mir von diesem Gott eine Inspiration erbeten, um den Vers 9 anders und für unsere Zeit, nach meiner Meinung jedenfalls, und die ist unmaßgeblich, passender zu formulieren und dann fortzusetzen, damit der Vers 10 jedenfalls bei mir auch noch hinzukommen kann. Und das lautet so: Wohl dem, der seine Vorurteile am Felsen Jesus Christus zerschmettert. Seit mehr als einem Jahr betet meine Frau immer wieder darum: Lieber Gott, nimm mir das Vorurteil weg, das bei mir immer hochkommt, wenn ich eine verhüllte muslimische Frau sehe. Sie kriegt dann Gefühle, dass sie manchmal ihren Mund fast nicht mehr halten kann. Ja, sie ist etwas anderes gewohnt in unserer Kultur. Wohl dem, der seine Vorurteile am Felsen Jesus Christus zerschmettert. Wohl dem, der dir das vergilt, was Gott uns angetan hat. Wohl dem, der deine kleinen und heranwachsenden Kinder nimmt und sie sowohl mit Freundlichkeit als auch mit manchmal erforderlicher Festigkeit mit dem Evangelium, der guten Nachricht von Jesus, bekannt macht und christliche Lieder mit ihnen singt, der ihnen erzählt, welche Lehren wir aus der Vergangenheit ziehen wollen, damit sie aufgrund unseres Vorbildes jedenfalls zuversichtlich in die Zukunft begleitet werden. Möge ein jeder von uns den Psalm so weiterschreiben, damit aus dem Lied der Vergeltung ein Lied der Hoffnung wird. Ein Lied der Hoffnung mitten in einer Welt voller Hass, voller Angst, voller Gewalt. Kündet dieses Lied des Glaubens dann von Heilung, von Befreiung, von Trost und Geborgenheit, damit unsere Mitmenschen lernen können, an den menschenfreundlichen Gott zu glauben und ihm auch ihr Leben anzuvertrauen. Dazu helfe uns Gott. Amen.